Das Thema der Bibelarbeit, die Christoph Schröter uns heute Abend halten wird, lautet Gesehen, geheilt, gesendet aus der Lähmung ins Leben. Und ich lese dazu aus Johannes 5, die Verse 1 bis 25. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt. Dort stehen 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Unter ihnen lag aber ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, sagte er zu ihm, »Willst du gesund werden?« Der Kranke antwortete ihm, »Herr, ich habe niemand, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Bis ich aber hinkomme, ist ein anderer vor mir hineingestiegen.« Jesus sagte zu ihm, »Steh auf, nimm deine Schlafmatte und geh.« Und sogleich wurde der Mann gesund und nahm seine Matte und ging weg. Es war aber an dem Tage Sabbat. Da sagten die Juden zu dem, der gesund geworden war, »Es ist heute Sabbat, da darfst du nicht deine Matte tragen.« Er antwortete ihnen, »Der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir, nimm deine Schlafmatte und geh.« Da fragten sie ihn, »Wer ist der Mann, der zu dir gesagt hat, nimm deine Schlafmatte und geh?« Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich von der Menge, die dort war, zurückgezogen. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm, »Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt.« Der Mann ging hin und berichtete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er am Sabbat das getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, »Mein Vater ist noch heute am Werk und ich bin auch am Werk.« Darum trachteten ihm die Juden noch viel mehr nach dem Leben, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch behauptete, Gott sei sein Vater und dadurch sich selbst Gott gleichstellte. Da antwortete Jesus ihnen, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht. Was nämlich dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch wundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und sie lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will.« Richtet doch der Vater niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und alle, die sie hören, werden leben. Ich bete. Ja, Vater im Himmel, danke, dass du Leben schenkst, dass du von Tod auferwecken kannst, dass du lebendig machen kannst. Danke, dass wir das glauben dürfen, dass wir das erfahren dürfen aus deinem Wort, dass du dich offenbarst in deinem Wort. In deiner ganzen Größe und Herrlichkeit. Danke, dass wir das heute Abend miteinander betrachten dürfen. Ich möchte dich bitten, dass wir dein Wort aufnehmen, das Christoph uns auslegt. Schenke ihm Vollmacht dazu und Freudigkeit. Schenke uns offene Ohren des Herzens, dass wir aufnehmen, was du uns zu sagen hast. Danke für das Geschenk des Glaubens, was du uns gemacht hast. Was wir auch erbitten, dass du es machst während der Jesuswoche. Wenn wir ja, dich, Herr Jesus, bekannt machen wollen, wenn wir dafür sorgen wollen, dass Menschen dich kennenlernen, lass es auch geschehen. Danke, dass du heilst, danke, dass du hilfst, danke, dass du Glauben schenkst. Und so bitten wir für uns, dass wir recht hinhören auf das, was du uns zu sagen hast, dass wir offen sind, uns zu verändern. Richte uns aus auf dich. Hab Dank, dass du uns kennst und liebst, dass du uns annimmst, und dass du uns verändern kannst. Amen.
Ja, gesehen, geheilt, gesendet. Das sind unsere 3 Schritte heute Abend. Und ich lade euch ein, geht innerlich mit. Wir wollen uns gerne anschauen, wie Jesus aus der Lähmung ins Leben führt Und wir wollen uns das nicht nur anschauen, wir wollen das erleben. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe am Anfang mal eine Frage an euch. Wer von euch geht gern ins Schwimmbad? Ja, das ist die eindeutige Mehrheit, wenn ich mal die dazu zähle, die keine Lust hatten, die Hand zu heben. Da kommt noch ein Nachzügler, passt. Ich nehme euch einfach alle mit, egal ob ihr jetzt gerne ins Schwimmbad geht oder nicht. Wir gehen heute Abend zusammen ins Schwimmbad. Und zwar liegt das Bad, das wir besuchen, in Jerusalem. Über dem Eingang steht der Name, Bethesda. Klingt ja ganz gut, das heißt übersetzt Haus der Gnade, Haus der Barmherzigkeit. Wir gehen rein und sehen sofort Bethesda, das ist Etikettenschwindel. Schöner Name, leider hält der Inhalt überhaupt nicht, was die Werbung verspricht. Vor uns liegt ein Ort des Elends, der Verzweiflung, Kranke, Lahme, Ausgegrenzte. Bethesda ist ein Krankenhaus. Im Vergleich dazu ist sogar unser Gesundheitssystem absolut spitze. Früher wurden hier Schafe gereinigt, bevor sie im Tempel nebenan geopfert wurden. Jetzt liegen hier Menschen, die selbst Opfer sind, Opfer ihres Leides. Und sie hoffen, dass sie gesund werden, dass sie wieder rein dürfen in die Gesellschaft, in den Tempel. Aber dieses Bethesda-Bad spielt mit den Hoffnungen dieser Menschen wie in so einer ganz fiesen Gameshow. Nur der schnellste Krüppel gewinnt. Ein ganz grausamer Ort. Und vor allem ein grausames System. So eine Mischung aus jüdischem Wunderglauben und heidnischem Kult. Und diese religiöse Mischung ist, wie das bei Religion immer der Fall ist, im Kern grausam leistungsbasiert. Willst du gesund werden, dann streng dich an. Willst du dazugehören, dann verdienst dir. Reicht deine Leistung, darfst du rein ins Wasser. Reicht sie nicht, hast du Pech. Willst du dann Teil vom Kuchen, musst du als Erster beim Buffet sein. So tickt Religion. Ganz egal, ob es eine Religion mit Gott oder ohne Gott ist, so tickt Religion, denn so tickt der Mensch. Bethesda ist Religion pur. Performancekultur ohne Gnade. Und natürlich, das führt nicht aus der Lähmung raus, das führt noch tiefer rein. Seht ihr Bethesda vor eurem inneren Auge? Oder kennt ihr Bethesda? Wart ihr schon mal dort? Ja, wir kennen Bethesda. Vielleicht als einengende Lebensumstände, als schwierige Seelenzustände, Unheile, Verhaltensmuster, Gedankenmuster, festgefahrene Beziehungen, vergebliche Hoffnung auf ein besseres Leben, gescheitertes Bemühen, ein guter Mensch zu sein, ein guter Christ. Es gibt so viele Lähmungen, die ganze Biografien bestimmen, die Entfaltung verhindern. Wir kennen Bethesda. Und deshalb hat der Mann in unserem Text auch gar keinen Namen, weil er jeder von uns sein könnte. Aber schauen wir ihn uns mal genauer an. Da fällt uns auf, der Mann war nicht nur gelähmt, der war auch einsam. Und auch das kennen wir. Zur ersten Not kommt oft eine zweite noch dazu, nämlich die Einsamkeit. Ja, wir sehen einen Menschen in Not und fühlen uns hilflos. Was sagt man jemand mit Depression oder mit Krebs oder mit Trauer, weil ein lieber Angehöriger gestorben ist? Wir wissen nicht, was man Hilfreiches sagen soll, also hält mal Abstand. Und außerdem, wenn ich einem Mensch in Not zu nahe komme, zieht mich das vielleicht ja selber runter. Ich feiere lieber mit den anderen auf den Straßen von Jerusalem oder im Tempel, als dass ich freiwillig nach Bethesda gehe. Aber das ist immer noch nicht alles. Der Mann war nicht nur gelähmt und er war nicht nur einsam. Bei ihm, das erfahren wir später, war auch noch Sünde im Spiel. Okay, ganz heißes Eisen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit? Zwischen eigener Sünde oder Sünde, die an mir geschehen ist und negativen Folgen für den Körper? Wir würden das heute wahrscheinlich so nicht formulieren, aber dass der Zustand unserer Seele Auswirkungen auf das ganze Leben hat, das ist ja unbestritten. Wenn in mir Hass regiert oder Neid, wenn ich mich ständig über alle und alles ärgere, wenn ich mich die ganze Zeit um mich drehe, oder umgekehrt, wenn mir Unrecht widerfahren ist, wenn ich verletzt wurde, wenn ich gemobbt wurde, wenn mein Bedürfnis nach Annahme nie gestillt wurde, das alles kann ein Leben brutalst lähmen. Die Bibel beschreibt diese psychosomatischen Zusammenhänge lange, bevor es die Wissenschaft untersucht hat. Aber, und das ist wichtig, Nicht jede Krankheit hat ihre Ursache in Sünde. Jesus hat dieser Vereinfachung selbst klar widersprochen. Wenn ich einen kranken oder irgendwie gelähmten Menschen sehe, darf ich nicht schlussfolgern, dass da ein persönliches Verschulden vorliegt. Aber der Mann in unserem Text, der hatte ein Sündenproblem. Nur welches eigentlich? Wir wissen es nicht. Vielleicht war es ja auch gar keine einzelne Tat. Vielleicht war es ja die Sünde. Was ist denn die Sünde? Das ist die Sünde des Unglaubens, der Gottlosigkeit. Ich will mein Leben ohne Gott leben. Ich will selbst entscheiden. Ich mache die Rechnung ohne ihn. Ich richte mein Leben nicht nach seinem Willen und seinen Worten aus, sondern nach was auch immer sonst. Ich setze meine Hoffnung auf alles Mögliche, nur nicht auf ihn. Vielleicht bringe ich sogar fromme Leistungen, aber ich lebe ohne ihn, fern von Gott. Und diese Gottesferne verhindert Leben. Sünde lähmt. Gottesferne ist lebensfeindlich. Jesus sagt, dir kann Schlimmeres passieren als körperliche Lähmung, nämlich Gottesferne. Okay, wir sehen Lähmung, wir sehen Einsamkeit, wir sehen Sünde. Seine einzige Hoffnung ist dieser Teich, dieser blöde Teich. Und er ist verbittert, weil ihn niemand hinträgt. Und das kennen wir auch. Wenn mir nur mal jemand helfen würde, wenn mich nur mal jemand verstehen könnte, wenn ich den richtigen Coach oder Partner hätte, wenn ich diese eine Begrenzung in meinem Leben nicht hätte, wenn ich in dem einen Punkt anders wäre, dann könnte ich mich ganz anders entfalten, ganz anders entwickeln. Dann wäre mein Leben besser. Dann wäre ich besser. Dann würden sich meine kleinen Hoffnungen endlich erfüllen. Dann könnte ich den Ansprüchen endlich gerecht werden. Ich brauche diesen Teich. Jemand muss mich dahin bringen. Kennst du deinen Teich, auf den du immer wieder deine Hoffnung setzt und meinst, er könnte dein Leben verbessern? Okay, wir sehen den Ort, wir sehen das System, wir sehen den Menschen in seiner Lähmung, Einsamkeitssünde, mit seiner kleinen Hoffnung und seiner großen Verbitterung. Und jetzt endlich, nach 38 Jahren, kommt Jesus. Jesus sah ihn liegen. Jesus sieht das alles. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Wir haben ja so eine unglaubliche Sehnsucht, gesehen zu werden als die, die wir wirklich sind. Und ich glaube, wir haben die Sehnsucht von Gott, weil er sie auch stillt. Wir sind ja zu ihm hingeschaffen, auf ihn angelegt, maßgeschneidert für ihn. Deswegen passen unsere Bedürfnisse perfekt zu dem, was er auch gibt. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Und deswegen, weil Jesus diesen Menschen wirklich sieht, kommt er nicht mit dem Standard Holzhammer, so nach dem Motto, hier, das sind die vier Schritte zu Gott. Erstens, Gott liebt dich. Zweitens, du hast ein Problem, die Sünde trennt dich von ihm. Drittens, Gott löst das Problem. Viertens, nimm das Geschenk an. Bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich nutze das total gern. Ich finde es genial. Aber noch viel genialer finde ich, wie Jesus Menschen begegnet. Er begegnet jedem anders, jedem ganz persönlich, jedem so individuell, voller Liebe, voller Wertschätzung. Zuerst mal stellt er eine Frage. Willst du gesund werden? Was für eine Frage. 38 Jahre ist der Mann krank und Jesus fragt, willst du gesund werden? Naja, auch das kennen wir. Wenn man lang genug in einer Situation lebt, gewöhnt man sich dran. Man richtet sich ein, auch im Ungesunden. Wir nennen das erlernte Hilflosigkeit. Ich gebe innerlich auf, nehme das Problem kaum noch wahr. Mein Groll wird vertraut, mein Ärger wird zum Muster, meine Sünde wird normal, meine Selbstwahrnehmung als Opfer wird zu meiner Identität. Will ich da wirklich raus? Wer bin ich denn dann? Wenn ich Bethesda verlasse, bekomme ich eine neue Verantwortung für mein Leben. Vielleicht schützt mich meine Lähmung ja sogar vor Veränderung, vor dem Risiko zu scheitern, vor Nähe. Jesus fragt, willst du gesund werden? Genial, oder? So ein empathischer Mensch, dieser Jesus, der wird mich doch zum Wasser tragen. Der wird doch dafür sorgen, dass endlich mal ich dran bin, dass mein Leben besser wird. Dass ich besser werde, dass ich meine Hoffnung erfüllen und ich den Ansprüchen endlich gerecht werde. Jesus, trägst du mich zum Wasser? Und Jesus spielt dieses Bethesda-Spiel nicht mit, sondern an die Stelle des Teichs tritt seine Person. Und an die Stelle dieses religiösen Systems tritt sein Wort. Er spricht: Steh auf, nimm dein Bett oder genauer gesagt, trage deine Trage. Die Trage, die 38 Jahre lang dich getragen hat, die sollst nun du tragen. Du willst, dass ich dich zum Teich trage? Ich mache dich zum Träger. Ich gebe dir die Gestaltungsverantwortung für dein Leben. Ich drehe deine bisherigen Lebenskonzepte komplett auf den Kopf. Trage deine Trage und geh. Das Wort Kraft haben, das wissen wir ja, was Eltern über einem Kind aussprechen, das prägt einen Charakter und ein Leben. Solche Worte können tragen oder lähmen. Selbst unsere Worte haben Macht. Aber was passiert, wenn der lebendige Gott spricht? Sein Wort ertönt nicht nur, es prägt nicht nur ein bisschen. Sein Wort geschieht. Sein Wort schafft Realität. Als er sprach, entstand aus dem Nichts ein ganzes Universum. Als Jesus rief, Lazarus, komm heraus, kommt ein Toter aus dem Grab. Und hier sagt er, steh auf. Und der Mann steht. Ohne Aufbautraining, ohne Reha. Der Mann steht. Einfach, weil Jesus gebietet, sein Wort schafft Realität. Und es ermöglicht Leben. Dieses lebensschaffende, realitätsschaffende Wort, ja, das gilt natürlich nicht nur für Muskeln. Der Mann, der hat ja nicht mehr geglaubt. Das gilt für unser ganzes Leben. In Johannes 5 steht 10-mal das Wort Leben oder lebendig, weil Gott will, dass wir leben. Den einen Vers haben wir gelesen, wir lesen ihn nochmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Selbst die Lähmung des Todes muss sich dem Wort von Jesus beugen. Sein Wort schafft wirklich Realität, schafft wirklich Leben. Also vergessen wir unsere Bethesda-Konzepte, unsere Teichhoffnungen, wenn Jesus mit seinem Wort in unser Leben kommt, in unseren Alltag kommt, brauchen wir das alles nicht. Steh auf, trage deine Trage und geh. Und nicht nur das, Jesus geht noch tiefer, weil er maximale Lebensqualität will, sagt er später zu dem Mann, sündige nicht mehr. Leicht gesagt, oder? Sündige nicht mehr. Funktioniert bei mir eher selten, wenn ich so einen Appell ausspreche oder auch höre, führt meist nicht zu nachhaltiger Veränderung. Sündige nicht mehr. Es gibt ja noch eine andere Geschichte, wo Jesus einen Gelähmten heilt. Und auch dort kümmert er sich nicht nur um die äußerliche Lähmung, sondern auch um das tiefer liegende Problem der Sünde. Und auch dort denken die Anwesenden, sorry Jesus, das funktioniert so nicht. Und Jesus antwortet, was ist denn schwerer, Lähmung zu heilen oder Sünde zu vergeben? Was ist das größere Wunder? Kann Jesus wirklich einfach sagen, sündige nicht mehr? Kann er der Sünde so vollmächtig Einhalt gebieten? Ja, das kann er. Warum kann er das? Weil er selbst die Lösung für die Sünde ist. Sünde verschwindet ja nicht einfach. Sünde muss irgendwo hin. Deshalb klappt das bei uns Menschen auch mit diesen Appellen und Vorsätzen nicht. Wir können die Sünde nur verstecken oder verdrängen. Und am allerliebsten reichen wir sie im Kreis. Aber sie bleibt. Jesus schafft sie tatsächlich aus der Welt. Vor ein paar Monaten hat es bei uns in der Familie mal richtig gekracht. Und in der Folge ging es natürlich um die Frage, wer ist schuld, wer hat angefangen. Und ich saß bei einem unserer Kinder im Zimmer und ich war selbst total gelähmt von einem Streit. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Und ich habe gebetet und Gott hat mir ein Bild geschenkt, was auch mein Kind verstanden hat. Jesus ist der Mülleimer. Nicht für Papier oder für Küchenreste, sondern für den dreckigsten Müll der Welt. Den Sündenmüll, den keiner haben will. Ja, wir Deutschen, wir sind ja Spitzenreiter im Exportieren von Plastikmüll. Den kann man ganz gut verkaufen, obwohl er nicht verschwindet, sondern einfach nur in einem Meer landet. Bei Atommüll, da wird es schon schwieriger. Keiner will das Endlager unter der Wiese neben seinem Haus haben. Aber beim Müll der Sünde, da ist Schluss. Den kann man nicht verkaufen, nicht exportieren. Den will keiner haben. Also reichen wir ihn im Kreis oder werfen ihn wie glühende Kohlen hin und her. Jedes Mal verletzt sich jemand. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit dem Kollegen und auch da ging es um die Frage, in einer bestimmten Arbeitssituation, wer ist schuld? Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, es ist ja immer das Gleiche. Keiner will die Schuld tragen. Sie ist ja auch viel zu schwer für uns. Wir können sie gar nicht tragen. Und deshalb finde ich die Botschaft des christlichen Glaubens so genial. Denn es gibt genau einen, der sagt, alle Schuld zu mir. Wirf sie auf mich. Gib sie mir. Du musst sie nicht tragen. Ich nehme sie dir ab. Alle anderen sagen nur, weg mit der Schuld. Einer sagt, her damit. Das sagt keiner außer Jesus. In keiner Religion, in keiner Weltanschauung. Jesus ist der Sündenmülleimer. Das Kreuz ist das Sündenendlager. Also nutze diesen Mülleimer. Manche muss man das ja erst beibringen, dass man den Müll nicht auf dem Boden liegen lassen muss, wenn direkt daneben ein Mülleimer steht. Ich habe meinem Kind damals gesagt, weißt du, eigentlich ist es nicht so wichtig, dass wir wissen, durch wen die Schuld ins Spiel gekommen ist. Wichtig ist, dass wir wissen, wer die Schuld aus dem Spiel nimmt. Und deswegen müssen wir auch keine Angst haben, dass es wieder passiert. Es wird wieder passieren, wir werden wieder streiten, aber wir müssen in der Schuld nicht liegen bleiben. Und wir müssen sie auch nicht im Kreis reichen. Wir kennen den Mülleimer, wir kennen das Endlager. Seht ihr den Therapieansatz des Evangeliums? Es sagt nicht, ich helfe dir ein bisschen resilienter zu werden, damit du die Schuld und ihre Folgen besser tragen kannst, sondern das Evangelium sagt, es gibt ein Endlager. Du musst die Schuld nicht tragen und auch nicht andere damit bewerfen. Mitten im Streit, mitten in meinem Groll, mitten in meinem Selbstmitleid, in meiner Selbstverdammnis, mitten in Stopp. Ich muss diesen Müll nicht auf dem Boden meiner Seele ausbreiten. Sündige nicht mehr. Das heißt nicht, reiß dich zusammen, sondern nutze das Kreuz. Mitten in einem selbstbestimmten Leben, einem Alltag, wo ich die Rechnung mal wieder ohne Gott mache, meine Hoffnung auf alle möglichen erbärmlichen Teiche setze, stopp. Ich muss nicht in der Sünde meiner Gottlosigkeit und meines Unglaubens bleiben. Ich lieg nicht mehr gelähmt im Dreck. Ich lag in schweren Banden. Du kommst und machst mich los. Das ist meine Alltagsrealität. Das Kreuz ist nicht nur für uns da, wenn wir zum Glauben kommen oder wenn wir sterben, damit wir in den Himmel kommen, sondern es ist für unseren Alltag da. Sündige nicht mehr. Was für ein realitätsschaffendes, lebensbringendes Wort. Du musst, du sollst, du wirst nicht mehr in der Sünde leben. Sondern, was ist denn der Gegenentwurf zu einem Leben in der Sünde, zu einem Leben in der Lähmung? Was ist an jedem einzelnen Tag die einzige Alternative dazu? Der Gegenentwurf zu Bethesda ist Beziehung, ein Leben mit dem Vater. Du darfst aufstehen aus der Lähmung der Gottesferne. Jesus gibt dir Anteil an seiner Beziehung zum Vater. An der Beziehung, die er selbst so genießt. Darum geht es Jesus. Er will den Vater mit uns teilen. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wie dieses neue Leben mit dem Vater aussieht, dann müssen wir Jesus anschauen. Jesus entfaltet in Johannes 5, wir haben ja nur einen Teil gelesen, entfaltet in Johannes 5 an seiner Person, an seinem Beispiel, wie dieses Leben mit dem Vater aussieht. Was macht Jesus aus? Was ist seine Identität? Was ist seine Motivation? Was ist seine Legitimation? Was prägt sein Denken, sein Handeln? Was bestimmt sein ganzes Leben? Es ist seine intime Beziehung zum Vater, seine absolute Abhängigkeit vom Vater, seine engste Verbundenheit mit dem Vater. Und es ist ja nicht irgendein Vater, es ist der Vater, der Maßstab eines Vaters. Kein schwer verfügbarer Vater, kein nicht erreichbarer Vater, sondern ein liebender Vater. Ein Vater, der sein Herz öffnet, der seine Gedanken teilt, seine Absichten. Die Beziehung mit diesem Vater bestimmt Jesus. Er sagt, wenn ihr verstehen wollt, wer ich bin, woher meine Vollmacht kommt, dann müsst ihr verstehen, dass ich in radikaler Abhängigkeit vom Vater lebe, dass ich eine engste Einheit mit diesem Vater habe. Jesus ist ohne den Vater nicht vorstellbar. Er lebt aus dieser Beziehung und er teilt diese Beziehung. Er kommt in unser Bethesda, unsere Lähmung und Gottesferne und stellt uns den Vater vor und lädt uns ein in diese gleiche Beziehung. Die Frage ist also, ist es bei dir angekommen? Ist Jesus und durch ihn der Vater in deinem Leben schon angekommen? Oder bist du noch in Bethesda, in religiösen Strukturen, Hoffnung auf menschliche Leistung, einsam, gelähmt, ohne Gott? Dann steh doch jetzt auf und verlass dieses alte Leben in der Sünde und Trennung von Gott. Du darfst mit dem Vater leben. Und wenn du schon raus bist aus der tödlichen Lähmung der Gottesferne, dann geh nicht zurück, sündige nicht mehr. Geh nie wieder raus aus dieser Beziehung, bleib drin. Du hast Anteil an dem Leben mit dem Vater. Und da, wo wir uns an Sünde in unserem Leben gewöhnt haben, an unheile Strukturen in unserem Denken und an Pseudohoffnung, an religiöse Strukturen, gestörte Beziehungen, Müll auf unserem Seelenboden, an Unglaube. Da fragt uns Jesus, willst du gesund werden? Willst du mit deinem ganzen Leben mit rein in die Beziehung mit dem Vater? Dann steh auf. Ich möchte diese Intimität, diese Liebe, dieses Leben mit dir teilen. Gesehen, geheilt. Und jetzt gesendet. Ihr fragt euch vielleicht, wieso denn jetzt noch gesendet? Das ist doch ein Heilungswunder. Wo kommt da Sendung vor? Ich glaube nicht, dass Gott das trennt. Heilung und Sendung, Rettung und Berufung. Wir wollen uns mal ein Wort von Jesus noch genauer anschauen. Steh auf, trage deine Trage und geh. Als ich vor einigen Monaten mal wieder Johannes 5 gelesen habe, war ich in Luther, ich glaube 2017, unterwegs und da steht, geh hin. Und ich dachte, ja genau, geh hin, raus aus Bethesda, weg von diesem kranken Ort, geh hin. Das hat mir richtig gefallen, ich habe mich mega gefreut über dieses kleine Wörtchen hin. Dann habe ich in der Elberfelder nochmal nachgelesen und große Enttäuschung, da steht nicht geh hin, sondern geh, die Elberfelder Fraktion, geh umher. Da steht geh umher. Und so steht es tatsächlich auch im Urtext. Nicht geh hin, sondern geh umher. Schade, schade. Wir wären ja so gerne rausgegangen aus Bethesda. Wir sehen uns ja danach, dass alles neu wird. Wir leiden am Alten. Wir wollen da raus. Ab in den Himmel. Und solange das nicht geht, zumindest ab in eine sichere christliche Blase. Jesus, warum sagst du nicht, geh hin? Warum sagst du, geh umher an diesen furchtbaren, heidnischen, religiösen Ort? Damit die anderen sehen, was Jesus tun kann. Nicht im Sinn von ätschi bätschi, diesmal war ich der Erste, sondern im Sinn von, das darfst du auch haben. Was wir hier in Johannes 5 sehen, ist das göttliche Prinzip von Erwählung. Gott erwählt Einzelne und macht sie zu Heilsvermittlern für die anderen. Wem das Wort Heilsvermittler zu sperrig ist, kann auch sagen, er macht sie zu Influencern der Gnade. Jesus hätte ja auch alle heilen können, die da rumlagen. Da waren noch eine Menge mehr Lahme und Kranke. Aber er rettet Einzelne, erwählt sie, damit sie von jetzt an mitmachen bei seinem Werk. Erwählung ist ein Prinzip Gottes. Er erwählt ein Volk, nicht zum Selbstzweck, sondern damit die anderen Völker durch Israel zum gleichen Gott und Heil finden. Er erwählt einzelne Menschen aus allen Völkern und versammelt sie in seiner Gemeinde, nicht zum Selbstzweck, sondern damit wir mitmachen als sein Leib bei dem, was er tut. Das ist Erwählung. Jesus will uns mitmachen lassen bei dem, was er selbst tut. was hat er denn damals eigentlich Konkretes getan? Zuerst mal ist er einfach rumgelaufen. Er ist umhergelaufen auf den Straßen von Judäa, Samaria, Galiläa. Er war mit dem Vater unterwegs. Und gleichzeitig war er mit den Menschen unterwegs und hat getan, was er den Vater tun sah. Und da sind wir jetzt mit dabei. Deshalb, geh umher. Ist geh umher das Kleingedruckte im Vertrag, das ich bei meiner Rettung übersehen habe? So der Appell zur religiösen Leistung durch die Hintertür? Kommt jetzt doch wieder der Bethesda-Druck? Wir hören das geh umher deswegen als Appell, weil wir noch so viel Bethesda-Struktur im Herzen haben. Ich habe dich aus der Lähmung deiner Gottesferne befreit. Jetzt geh umher und mach eifrig Werbung für mich. Wann hast du das letzte Mal einem Menschen von Jesus erzählt? Oder jemanden ermutigt? Oder jemandem praktisch geholfen? Welchen Dienst hast du eigentlich in der Gemeinde und bei der Jesuswoche? Zeig mir deine Bilanz. Das nimmt dem Geh umher seine ganze Freude und Freiheit, weil es aus der Beziehung mit dem Vater wieder Bethesda macht, weil es aus dem Leben mit Gott wieder eine Aufgabe, eine To-Do-List macht. Schauen wir Jesus an. Es bringt uns auf die richtige Spur. Er sagt, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Weil der Vater wirkt, wirkt ganz natürlich auch der mit ihm in Beziehung lebende Sohn. Jesus macht mit bei dem, was der Vater tut. Ja, er ist nicht so eine Art Superheld, der von seinem Auftraggeber eine krasse Mission kriegt, die er jetzt in eiserner Disziplin durchzieht, sondern alles, was Jesus tut, tut er mit dem Vater. Er macht nicht sein eigenes Ding. Er macht mit bei dem, was der Vater tut. Sein Mitmachen ist natürlicher Ausdruck von Beziehung. Alle, die Kinder haben, kennen das, wenn der Papa was macht, was baut, was repariert, dann kommt das Kind und fragt, Papa, darf ich helfen? Und da geht es natürlich nicht darum, dass diese Hilfe irgendeinen messbaren Mehrwert bringen würde, sondern es geht um Beziehung. Wie groß wird so ein kleines Kind innerlich, wenn es das Tun seines Vaters nicht nur im Kleinen imitiert, sondern wenn der Vater es mitmachen lässt bei seinem Tun? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir früher sehr schwer gefallen, als ich im Hausbaustress war und die Kinder klein, sie mitmachen zu lassen. Das hat mir nichts geholfen, mich nur aufgehalten. Und deswegen haben sie oft nur das nachgemacht, was sie mich haben tun sehen. Und klar, auch das Bild des Nachahmens, des Imitierens finden wir in der Bibel. Aber bei unserem Gott, dem idealen Vater, darf man tatsächlich von Anfang an auch mitmachen. Was für ein Vater, was für eine Beziehung, was für eine Ehre, dass wir bei seinem Werk mitmachen dürfen. Und aus dieser Beziehungsperspektive ist es geh umher, kein Appell mehr, sondern genauso realitätsschaffendes, lebensbringendes, beziehungsstiftendes Wort Gottes wie steh auf oder sündige nicht mehr. Paulus greift es später auf im 2. Korintherbrief und sagt, ganz genau genommen ist es eigentlich gar kein Umhergehen, man müsste genauer sagen, es ist ein umhergeführt werden. Und er hat dafür ein richtig starkes Bild. Er schreibt, Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt, in Christus, und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tod, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Das Bild ist also so ein antiker Triumphzug. Ein Feldherr kommt siegreich aus der Schlacht und nun zieht er durch die Stadt in seinem Gefolge seine Soldaten, die Gefangenen, die Beute und alle sehen, der Sieg ist entschieden. Man riecht es sogar, denn bei so einer Parade gab es auch eine Menge Weihrauch. Und Paulus sagt, in genau so einen Zug hat uns Gott reingestellt. Wir latschen also nicht einfach so durch diese Welt, wir werden umhergeführt vom Vater. Wir sind ein Teil dieser Parade, die Werbung macht für den Sieger, für Jesus, damit andere auch eine Chance haben, ihn kennenzulernen. Es ist ein Triumphzug der Erwählten, von Influencern der Gnade. Kommt es gut an? Sind die Massen begeistert? Paulus macht klar, dass es nicht der Fall ist. Ja, für die einen ist es ein Triumphzug, der zum Leben führt, aber für andere führt er auch zum Tod. Und ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir nicht so. Ich wäre lieber nur Wohlgeruch. Ich möchte das Evangelium gern ansprechend präsentieren, dass es die Leute gut finden. Aber Paulus ist da sehr nüchtern. Nicht alle wollen Jesus. Nicht alle finden ihn gut. Und die Reaktion liegt nicht in unserer Zuständigkeit. Für den Erfolg sind wir nicht verantwortlich, auch nicht bei der Jesuswoche. Ob die Werbung greift, ob Menschen Appetit auf ein Leben mit dem Vater bekommen, das liegt nicht bei uns. Und auch das sehen wir in Johannes 5. Standen die anderen Kranken nach dem Wunder bei Jesus Schlange? Haben die religiösen Führer Jesus in ihren nächsten Gottesdienst als Speaker eingeladen? Immerhin haben sie einen krassen Beweis dafür bekommen, dass Gott immer noch wirkt. Aber sie verhärten ihr Herz und sagen Nein und stellen sich so selbst unter das Gericht. Und tatsächlich ist auch das Gericht, nicht nur das Leben, sondern auch das Gericht, ein ganz großes Thema von Johannes 5. Nehmen wir nochmal Vers 22. Der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Und wer jetzt weiterdenkt, der zuckt vielleicht zusammen. Mitmachen, gilt das auch beim Thema des Gerichts? Nein, das wäre ja zu krass. Wir sind doch die, die gerichtet werden, nicht die, die richten. Und die Bibel sagt, doch, genau das werdet ihr tun. Ihr werdet auch da mitmachen. Ihr werdet mit Jesus die Welt richten. Das ist zu heftig, oder? Das ist außerdem vermessen. Und ist es nicht auch total unwichtig für mein Leben im Hier und Jetzt? Und Gott sagt, hast du es nicht verstanden? Du gehörst doch zu mir. Du bist ab jetzt bei allem dabei, was mir wichtig ist und was ich tue. Und übrigens, dieses Wissen um dein künftiges Mitmachen hat sehr wohl Auswirkungen auf dein Leben im Hier und Jetzt. Es verändert dein Verhalten in der Welt. Es verändert deinen Umgang mit anderen. Es verändert deinen Blick auf dein Leid. Zukunft prägt Gegenwart. Wer es nicht glaubt, lies 1. Korinther 6. Ich brauche an der Stelle ein Beispiel. Ich habe leider nur eins, was mir persönlich ziemlich peinlich ist. Aber wir sind ja unter uns. Ich habe vor einigen Jahren ein Klavier gekauft. Und es war im Prinzip ein ziemlich gutes Klavier. Es hatte nur ein kleines Problem. Es existierte überhaupt nicht. An meinem Geburtstag habe ich realisiert, dass ich Betrugsopfer geworden bin. Und mal davon abgesehen, dass ich ein paar tausend Euro verloren habe, habe ich mich natürlich wahnsinnig geärgert über meine abgrundtiefe Dummheit. Und noch schlimmer war für mich, dass jemand an mir schuldig geworden ist. Es hat mich verletzt. Und ich habe gedacht, ja, ich kenne ja meine Seele. Ich weiß ja, wie ich drauf bin. Das Thema, das wird mich über Monate beschäftigen, wenn ich Glück habe. Oder länger. Und 3 Tage später war ich hier im Gottesdienst und war Lobpreis, ich weiß nicht mehr, welches Lied wir gesungen haben, aber beim Singen wurde mir auf einmal bewusst, wer Gott ist. Dass er der absolute souveräne Herrscher ist, dass er der Richter ist und dass ich zu ihm gehöre. Und da hat mir dieser Mann so leid getan, der in so einer Sünde leben muss und so gebunden ist. Ich konnte ihm vergeben und den Mülleimer, das Endlager des Kreuzes nutzen und mein Herz war danach frei. Keine Sorge, ich habe den trotzdem angezeigt, das widerspricht sich nicht. Ich wollte ja nicht, dass andere zum Schaden kommen, aber mit Gott auch klar vereinbart, wenn ich da jemals Geld zurückkriege, gehört es ihm, denn ich will mein Herz nicht mit irgendwelchen Bethesda-Teichen beschweren. Mit allem, was uns ausmacht, innerlich und äußerlich, in der Gegenwart und in der Zukunft, sind wir Teil dieses Triumphzugs. Wir schneiden unser Leben ja gern so in Stücke wie eine Torte. Gemeinde, Beruf, Familie, Zeit mit Gott, Zeit für mich. In manches darf der Vater mehr rein, in manches weniger. Zum Beispiel Gemeinde. Ich kann in den Gottesdienst gehen mit der Frage, werde ich heute gesehen? Gefällt mir die Predigt? Ist die Musik gut? Gelingt meine Aufgabe, wenn ich eine habe? Oder ich gehe in die Gemeinde mit der Frage, Vater, was willst du heute tun? auch heute Abend. Wir denken ja so sehr in Aufgaben, aber wer weiß denn, ob Gott das Entscheidende durch mich sagen will, nur weil ich die Bibelstunde vorbereitet habe oder nicht jemand durch euch in der Begegnung mit einem anderen Menschen. Und auch die Jesuswoche. Wir können das perfekte Programm aufziehen. Die Technik funktioniert. Jeder kennt seine Aufgabe. Alle Zahnräder greifen sauber ineinander. Und es ist nicht falsch. Aber noch besser wird's, wenn wir mitmachen bei dem, was der Vater tut. Wenn wir die Menschen sehen, auch in ihrer Lähmung. Wenn wir ihnen nicht mit Floskeln begegnen. Wenn wir ihnen Fragen stellen, ihnen zuhören und sie einladen in die Beziehung mit dem Vater. Und natürlich, das gilt nicht nur in der Gemeinde, es gilt genauso im Beruf, in der Familie, wo auch immer unser Leben stattfindet. Geh umher mit dem Vater als Teil seines Triumphzugs. Und vielleicht geht es euch jetzt wie mir und ihr denkt, das kann ich nicht. Genau, das können wir nicht. Das müssen wir auch gar nicht können. Wir machen ja nur mit. Jesus sagt, geh umher und sein Wort geschieht, es schafft Realität. Gott selbst führt uns im Triumphzug umher. Wir machen nur mit. Und klar, das geht nur in der Abhängigkeit vom Vater. Gesehen, geheilt, gesendet führt uns in ein Leben in ständiger Abhängigkeit. Okay, vielleicht denkt ihr jetzt, klingt ja alles ganz schön und gut und irgendwie auch richtig, aber so erlebe ich das nicht. Ich fühle mich innerlich überhaupt nicht nach Triumphzug. Mag sein, dass ich später mal mitmache, aber jetzt noch nicht. Mitmachen bei dem, was Gott tut, das ist was für reife Christen, für geistliche Profis. Bei mir, da liegt noch so viel im Argen, da ist noch so viel Unfertiges. Passen wir wirklich in diesen Triumphzug? Schauen wir uns die Kandidaten mal an, die da so mitlaufen. Da ist der Mann in unserem Text. Ja, er sagt klar, wer ihn gesund gemacht hat. Aber auf mich wirkt es schon ein bisschen holprig, muss ich sagen. So Triumphzug, naja. Da ist ein David, Mord, Ehebruch, eher Scheitern als Triumph. Und mitten im Bußgebet sagt er, lehren will ich die von dir abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Und ich denke, Moment mal, David, du hast dich gerade disqualifiziert für diese Lehrtätigkeit. Halte dich erstmal eine Weile bescheiden zurück, damit wir sehen können, ob deine Umkehr echt ist, ob es dir nicht wieder passiert. Und David sagt, nein, ich habe die Vergebung erfahren und das kann ich gar nicht für mich behalten. Mag sein, dass ich scheitere, aber die Gnade triumphiert. Oder ein Petrus, dreimal verleugnet er Jesus und dann begegnet der Auferstandene diesem gescheiterten Versager und sagt zu ihm dreimal, weide meine Schafe. Und wieder denken wir, echt Jesus, auf solche wackeligen Kandidaten willst du deine Gemeinde bauen, den Tempel Gottes? Diesem Petrus willst du deine Schafe anvertrauen? Ja, weil die Gnade mächtiger ist als die Sünde. Weil das Kreuz das Endlager ist für alle Schuld. Weil es sein Triumphzug ist, der Gnade, in dem er uns umherführt. Mitten in meiner Vorbereitung auf diese Bibelstunde passiert es mir, dass ich Dinge sage, die Menschen in meinem direkten Umfeld klein machen. Und ich ärgere mich und schäme mich über mich und denke, wie kann das sein? Wie passt das jetzt bitte schön zusammen? Und mir wird bewusst, es ist wieder mein Thema. Sündige nicht mehr. Nutze das Kreuz. Steh auf. Lass dich umherführen vom Vater. Passen wir rein in diesen Triumphzug? Als Menschen, die noch aus eigener Kraft ihre frommen Bethesda-Teiche erreichen wollen, die selbst triumphieren wollen, passen wir nicht rein. Aber als Menschen, die auf die Gnade hoffen, passen wir mit allem Scheitern und allem Unfertigen wunderbar rein in diesen Triumphzug. Okay, ich darf also wirklich mitmachen. Aber ich kann nicht. Ich habe keine Kraft. Ich habe keine Zeit. Ich habe so harte Grenzen, körperlich oder seelisch. Und klar, unsere Grenzen sind real. Auch an dem Abend heute sind ziemlich sicher Menschen mit uns verbunden, die einen ganz kleinen Radius haben, die selbstständig vielleicht nicht mehr ihre Wohnung verlassen können oder nicht mal ihr Bett. Ist da, geh umher, lass dich umherführen im Triumphzug, wandle mit dem Vater, nicht blanker Hohn? Natürlich spielt unser Radius und unsere Grenzen eine Rolle dabei, welche Aufgabe ich übernehmen kann. Wenn ich krank bin, bin ich wahrscheinlich als Gemeindeleiter oder Missionar nicht geeignet. Nicht jeder Radius ist gleich groß. Manche laufen durch die halbe Welt, andere schaffen kaum ihr eigenes Wohnzimmer. Aber geh umher heißt nicht, mach möglichst viele Kilometer, sondern es heißt, bleib mit dem Vater unterwegs. Vielleicht besteht dein Umhergehen einfach darin, dass du betest oder dass du vergibst, dass du nicht bitter wirst, dass du den Menschen treu bleibst, mit denen Gott dich zusammengestellt hat, oder einfach, dass du bei Jesus bleibst. Vielleicht bleibt mein Radius immer klein. Und klar, das prägt die Art und Weise, wie ich mit dem Vater unterwegs bin. Das Wie ist so verschieden, wie unsere Lebensführungen hier eben verschieden sind. Und dann sehe ich andere und vergleiche mich. Und im Vergleich zu den anderen fühlt sich mein eigenes Umhergehen mit dem Vater ziemlich holprig an. Dann bekomme ich Zweifel an meinem Weg mit dem Vater. Vergleichen wir uns nicht. Vergleichen und bewerten gehört ins Bethesda-System. Das Wie sieht bei jedem anders aus. Das Leben mit dem Vater sieht bei jedem anders aus. Und meistens ist dieser Triumphzug für uns und andere überhaupt nicht sichtbar. Zumindest noch nicht. Nehmen wir zum Beispiel den Paulus. Da sitzt dieser Europamissionar im Gefängnis. Eher Lähmung als Triumph. Und gleichzeitig führt dieses Gefängnis dazu, dass sich das Evangelium nicht nur durch den Raum Europas ausbreitet, sondern durch die ganze Zeit bis zu uns. Oder schauen wir zum Schluss nochmal auf Jesus. Ja, er ist damals umhergelaufen, aber so weit ist er eigentlich gar nicht gekommen. Und dann hing er am Kreuz. Absolute Lähmung. Konnte sich nicht mal mit der Hand am Kopf kratzen. Im Vergleich zu diesem gekreuzigten Jesus waren die Lahmen in Bethesda topfit. Nach Triumph sah das nicht aus. Und gleichzeitig, was für ein Triumph. Was für ein Wandel mit dem Vater. Selbst in der erlebten Gottesferne wandelt dieser Jesus noch mit dem Vater. Wird zum Endlager für unsere Sünde, damit wir rein können in die gleiche Beziehung mit dem Vater. Unser Wie ist verschieden, unser Radius ist verschieden, das, was uns immer wieder lähmt, ist bei jedem von uns anders. Aber was wir dann brauchen, das ist bei uns allen gleich. Was brauchen wir ganz konkret für den morgigen Tag? Ich brauche Jesus, der mich sieht. Ich brauche sein Wort, das mich aufrichtet. Ich brauche das Endlager des Kreuzes für meine Schuld. Und ich brauche die Beziehung mit dem Vater. Ihr Lieben, so können wir umhergehen. So können wir in den morgigen Tag gehen. So können wir in die Jesuswoche gehen. So können wir tatsächlich leben. Willst du gesund werden? Dann steh auf. Nicht in ein perfektes Leben, in dem sich alle Wünsche erfüllen, in dem du alles richtig machst, sondern in ein Leben mit dem Vater. Ich lade euch ein, dass wir mit diesem Vater sprechen. Ja, lieber Vater, wir kommen zu dir und danken dir, dass wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus, Zugang haben zu dir. Wir danken dir, dass du dich uns offenbart hast, dass du dich uns bekannt gemacht hast, dass es dein Anliegen ist, dass wir dich kennenlernen, dass wir dein Herz sehen. Danke, dass du hineingekommen bist, Herr Jesus, in unser Bethesda, dass du uns gesucht hast, dass du uns gerufen, erwählt hast, gefunden hast, reingestellt hast in ein ganz neues Leben. Und jetzt wollen wir dir unsere Leben, so verschieden sie sind, einfach hinhalten. Du siehst unseren Radius, du siehst unsere Grenzen, du siehst auch alles, was an Lähmung, an Unfertigen, an Holprigen, auch an Sünde noch in unserem Leben ist. Und wir danken dir, dass du nicht verurteilst, sondern liebst, vergibst, rettest, befreist. Und so wollen wir dir heute Abend ganz neu unsere Herzen geben und dich bitten, Vater, nimm unser Herz. Wir bitten dich, dass du es erfüllst. Wir bitten dich, dass du es ergreifst. Wir bitten dich, dass du es für deine Zwecke in Beschlag nimmst. Und so wollen wir in die Nacht gehen, in den morgigen Tag, die Jesuswoche, dir unser ganzes Leben anbefehlen, dir danken, dass du uns kennst und liebst. Amen. Amen.